Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ist Israels Zukunft Vergangenheit? Ist die Gemeinde bzw. Kirche etwa doch das neue Israel und hat sie die Verheißungen des Alten Testamentes von den Juden übernommen? Die beiden Bibellehrer Johannes Pflaum und Norbert Lied legen in dieser Broschüre Ersatztheologie auf überzeugende Weise dar, dass die Bibel allen theologischen Konzepten zum Trotz die Ersetzung Israels durch die Gemeinde nicht lehrt und dass die Gemeinde gar nicht das neue Israel Gottes sein kann. Hören Sie heute die Einleitung sowie den ersten Teil des ersten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitung: Hat Israel eine Zukunft? Es gibt eine nicht unbeträchtliche Zahl von bibeltreuen Auslegern und Gläubigen, mit denen wir viele Überzeugungen teilen, die aber eine Zukunft für das ethnische Volk Israel ablehnen. Diese Vertreter der sogenannten Ersatztheologie lehren, dass der neue Bund den alten Bund ersetzt habe und damit seien auch die Verheißungen für Israel auf die Gemeinde übergegangen. Israel habe durch seinen Unglauben die Verheißungen verspielt und deshalb als Volk keine Zukunft mehr. Als eine der Belegstellen wird Galater 6, die Verse 15 und 16 zitiert. Dort lesen wir: Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Frieden und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Ersatztheologen argumentieren, dass diese und andere Stellen doch deutlich machten, dass die Kirche bzw. Gemeinde im Neuen Bund das Israel Gottes sei und das Volk Israel aus diesem Grund keine Verheißung als auserwähltes Volk mehr habe. Sie verweisen unter anderem auch auf Römer 2, die Verse 28 und 29, sowie Kapitel 9, die Verse 6 bis 11. Paulus nennt in der ersten Stelle im Römerbrief nicht den einen Juden, der zu Israel gehört und beschnitten ist, sondern den, der die Herzensbeschneidung, die Glaubensgerechtigkeit im Geist hat. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Römer 2, die Verse 28 und 29. Die zweite Stelle bezeichnet nicht die Kinder des Fleisches, Israel als Volk, als Abrahams Nachkommen, sondern die Kinder der Verheißung, die, welche glauben. So lesen wir in Römer 9, die Verse 6 bis 11. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Israel, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Mit diesen Stellen wird argumentiert, dass durch den neuen Bund die irdischen, noch ausstehenden Verheißungen für Israel hinfällig seien und sich diese nur noch für die Glaubenden, Kirche bzw. Gemeinde, im geistlichen Sinn erfüllten. Nun wird ein ganzer Teil von bibelgläubigen Christen durch die Verbreitung dieser Ersatztheologie zunehmend verunsichert. Dadurch stellt sich die Frage, ob die überwiegende Mehrheit der bibeltreuen Bewegung im deutschsprachigen Raum die Bibel in der Israel-Frage falsch verstanden und ausgelegt hat. Aus diesem Grund möchten wir einige biblische Belege anführen, die deutlich machen, dass Israel nach wie vor Gottes auserwähltes Volk ist und aus biblischer Sicht eine große Zukunft hat. Kapitel 1 – Die fehlende Sicht für Israel. Moishe Rosen schreibt, um völlig offen zu sein, ich muss sagen, dass die Christen die Juden beraubt haben. Und was vielleicht schlimmer ist, dass dieser Diebstahl angespornt wurde von Theologen, Pastoren und sogar Sonntagsschullehrern, die kleine Kinder darin unterrichteten, das Lied zu singen, jedes Versprechen im Buch ist mein, jedes Kapitel, jeder Vers, jede Zeile. Der Apostel Paulus betonte, dass die Gläubigen aus den Heiden keinen Grund hätten, hochmütig zu werden, sich über das Volk Israel zu erheben und mit Stolz oder Feindschaft zu reagieren. So heißt es doch in Römer 11, Vers 20, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Doch ausgerechnet diese Ermahnung wurde schon bald in den Wind geschlagen, sodass in der Kirchengeschichte ein antisemitischer Sturm über das Judentum losbrach. Die fehlende Sicht in der Kirchengeschichte. Viele Kirchenväter kamen zum Schluss, Gott habe das jüdische Volk als Christusmörder auf ewig verworfen. So wurde Israel enterbt und die Gemeinde bzw. Kirche nahm den Platz Israels ein. Die Christenheit sei nun an deren Stelle für immer die einzige Trägerin aller Verheißungen und Segnungen Gottes. Diese Haltung hat im Laufe der letzten beiden Jahrtausende viel zum Missverständnis über Israel beigetragen und unsagbar viel Leid über die Juden gebracht. Besonders der als erster Dogmatiker der Kirchengeschichte bekannt gewordene griechische Theologe und Philosoph Origenes, der von 185 bis 254 nach Christus lebte, stellte bereits Anfang des 3. Jahrhunderts die Weichen dafür, alle Verheißungen, die im Alten Testament dem Volk Israel zugesprochen sind, auf die Kirche zu übertragen. Alle Flüche und Gerichtsverheißungen des Alten Testaments hingegen überließ er wortwörtlich ausschließlich und bleibend dem jüdischen Volk. Diese Linie durchzog hauptsächlich die ersten Jahrhunderte des Christentums, prägte das Mittelalter und beeinflusste sogar die Reformatoren. In dem Buch »Die Wurzeln des Antisemitismus« von Carsten Peter Tiede und Ulf Stingelin heißt es: »Wir stehen heute verständnislos und entsetzt vor solchen Ereignissen und können auch mit den subtilsten Erklärungsversuchen, warum so gedacht, geschrieben und gehandelt wurde, nicht davor ausweichen, den Schandfleck, der auf der Geschichte des Christentums seit dem 2. Jahrhundert liegt, zu dokumentieren und einzugestehen. Denn wer das Christentum für judenfeindlich hält, darf sich zu Recht auf solche berufen, die als Lehrer der Kirche die Anfänge christlichen Denkens und Handelns mitbestimmten.« Schon sehr früh in der Kirchengeschichte lässt sich die tief tragische Entwicklung verfolgen. Die Christenheit verkraftete nicht in geistlich geduldiger Weise, dass die Juden ein Haupthindernis der missionarischen Tätigkeit waren. Daraus entstand die Ersatz- und Enterbungstheologie. Einige Kirchenväter trugen in unseliger Weise zum Hass bei, der durch diese Lehre geschürt wurde. Johannes Chrysostomus sprach im 4. Jahrhundert von der Synagoge als dem Tempel der Dämonen, der Höhle der Teufel, dem Abgrund des Verderbens. Eine weitere Aussage des Bischofs von Antiochien lautete: Man muss die Juden fliehen wie eine die ganze Welt bedrohende Pest. Man muss die Märtyrer nachahmen, die die Juden hassten, weil sie Christus liebten. Denn man kann das Opfer nicht lieben, ohne die Mörder zu hassen. Wie ein gemästetes, arbeitsunfähiges Tier taugen sie nur noch für die Schlächterei. Auch der Kirchenvater Augustinus, dem einige wichtige Erkenntnisse geschenkt waren, war leider ein Vertreter der Enterbungstheologie und äußerte sich in der Judenfrage verhängnisvoll. Bernard Lewis führt dazu aus: Während St. Augustin darlegte, wie diejenigen, die einst Gottes auserwähltes Volk gewesen waren, nun als Söhne Satans dastanden. Carsten Peter Tiede und Urs Stingelin machen auch auf den tragischen Judenhass des Kirchenvaters aufmerksam. Sie weisen darauf hin, dass in seinem Hauptwerk De Civitate Dei über den Gottesstaat immer wieder antijüdische Spitzen zu finden sind. Er vertrat auch die These, dass die Juden allein Christus getötet hätten und als Mörder Christi bestraft seien. Augustinus' antisemitische Haltung kam in seinem Tractatus Adversus Iudeus, Traktat gegen die Juden, klar zum Ausdruck. Die oben erwähnten Autoren sehen seinen unguten Einfluss in dieser Frage auf die Kirchengeschichte als bedeutend an. Diese Linie zieht sich weiter durch die Kirchengeschichte. Zu Recht schreibt H. Weber: Der Antisemitismus der frühen Christenheit übertraf alle ältere oder gleichzeitige außerchristliche Judenfeindlichkeit. Ab dem 4. Jahrhundert wirkte sich der christliche Hass in der kirchlichen und staatlichen Gesetzgebung in zahlreichen Gewalttätigkeiten gegen die Juden und ihre Synagogen aus. Schrittweise verloren die Juden ihre Bürgerrechte. Auf Übertritt zum Judentum stand der Tod durch Verbrennung. Gesetz Konstantin von 315. Die jüdische Mission wurde verboten. Bei gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Juden traten häufig Bischöfe und Mönche als Anstifter auf. Selbst bei späteren herausragenden Personen der Kirchengeschichte lässt sich dieser Bacillus weiterverfolgen. Am Anfang der Reformation war Martin Luther den Juden sehr freundlich zugewandt und setzte sich 1523 entgegen dem damaligen kirchlichen Trend für die Juden ein. Luther prangerte den antisemitischen Umgang der Christen mit den Juden in seiner recht deftigen Art und Weise an. Er sah sie durch ihre Abstammung sogar Christus näher als wir Heiden. Er sprach auch von den biblischen Vorrechten der Juden. Gleichzeitig gab er auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Juden zu guten Christen werden können, wenn man sie säuberlich in den Heiligen Schriften unterweist. Leider verfasste der größte aller Reformatoren am Ende seines Wirkens eine äußerst verhängnisvolle Schrift in dieser Frage. Einige meinen, diese Schrift wäre deshalb zustande gekommen, weil Luther infolge der Neuentdeckung des Wortes Gottes mit einer großen Offenheit von den Juden gerechnet hätte und in seiner Erwartung tief enttäuscht worden wäre. Eine andere These besagt, dass der Reformator 1525 vor einem polnischen Juden gewarnt wurde, der angeblich den Auftrag hatte, ihn zu vergiften. Demnach hätte diese vermutlich gefälschte Warnung Luther in der Judenfrage zum Umdenken gebracht. Verschiedene Forscher sehen den Knick in Luthers Haltung, als er 1537 eine briefliche Bitte des Juden Josel von Rosheim ausschlug. Martin Brecht versucht in seinem dreibändigen Werk über Martin Luther die Entwicklung des Reformators in der Judenfrage ausführlich darzulegen. Obwohl sich Luther gegenüber dem herrschenden Antisemitismus seiner Zeit in guter Weise abhob, meint Brecht, eine im Ansatz schon vorhandene und sich verstärkende Zwiespältigkeit des Reformators in der Judenfrage zu erkennen. Folgende Punkte führten gemäß seiner Darlegung schließlich zur Abfassung der antijüdischen Schrift. Der Reformator machte negative Erfahrungen mit jüdischer Hetze gegen die Christen. Luther wollte die Juden für den Messias gewinnen und erfuhr von Seiten der Rabbiner Ablehnung. Seine Argumentation mit Bibelstellen wurde von den Rabbinern manchmal mit Zitaten anderer Rabbiner erwidert, was ihn enttäuschte. Luther wurde mit dem Einfluss von Extremisten unter den Täufern konfrontiert, die das Einhalten des Sabbats bis hin zur Beschneidung forderten, judaisierende Sabbater genannt. Der Reformator erkannte die Gefahr des Rückfalls in die jüdische Gesetzlichkeit und verfasste eine Schrift »Wider die Sabbater«. Luther erkannte die Parallelen der Werksgerechtigkeit zwischen dem religiösen Judentum und der katholischen Kirche sowie die damit zusammenhängende Ablehnung der Rechtfertigung durch den Glauben. Und schließlich, Luther traf es zutiefst, dass Christus von religiösen Juden als Gott abgelehnt und verlästert und die Dreieinigkeit von ihnen als Vielgötterei bezeichnet wurde. Diese angeführten Punkte können Luthers antisemitische Schrift auf keinen Fall entschuldigen oder relativieren. Damit soll lediglich die Entwicklung aufgezeigt werden, die zu seiner tragischen Schrift von 1543 von den Juden und ihren Lügen führte. Obwohl dem Reformator in erster Linie an einer theologischen Auseinandersetzung mit dem Judentum gelegen war, ließ er sich in seinen Ausführungen auch dazu hinreißen, antisemitische Verschwörungstheorien seiner Zeit gegen die Juden zu übernehmen. Er beschuldigte sie der Faulheit, des Vergiftens von Brunnen, der Kindesentführungen für Ritualmorde. Er verdächtigte die jüdischen Ärzte als Giftmischer. In dieser Schrift sind unter anderem folgende Sätze zu finden. Was wollen wir Christen nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Wir müssen mit Gebet und Gottesfurcht eine scharfe Barmherzigkeit üben, ob wir doch etliche aus der Flamme und Glut erretten könnten. Rächen dürfen wir uns nicht. Sie haben die Rache am Halse, tausendmal ärger, als wir ihnen wünschen können. Ich will meinen treuen Rat geben, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht brenne, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien und solch öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern seines Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht geduldet noch gewilligt haben. Trotz dieser antisemitischen Linie, die auf biblischer Grundlage deutlich verneint werden muss, wollen wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Die Kirchenväter haben auch sehr wichtige und wertvolle Entdeckungen gemacht, für die wir Gott nur danken können. So kann beispielsweise die Entdeckung der vier Soli, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus, der Reformation durch Luther als herausragend in der Kirchengeschichte bezeichnet werden. Die Landesverheißungen für Israel und die messianischen Verheißungen des Zepters Davids sah Luther mit dem ersten Kommen Christi erfüllt, beziehungsweise mit der Zerstreuung der Juden außerhalb ihres Landes besiegelt. Für ihn gingen die Verheißungen und der Gottesdienst an die Christen über. Diese falsche Denkweise des Reformators kann aufgrund der damaligen Situation, als von dem Staat Israel weit und breit nichts zu sehen war, noch in gewissem Sinn nachvollzogen werden. Dagegen ist es umso unverständlicher, dass heute Vertreter der Ersatztheologie hartnäckig an ihren Thesen festhalten, wo doch Israel offensichtlich im Zentrum des Weltgeschehens steht und dahinter die Erfüllung letzter biblischer Prophezeiungen heraufzudämmern beginnt. Die Auswirkungen der Ersatztheologie können wir auch beim Aufkommen des Nationalsozialismus und dem damit verbundenen Antisemitismus in seiner bisher schlimmsten Form verfolgen. 1932 wurden die Richtlinien der Glaubensbewegung deutscher Christen veröffentlicht. Man schloss sich dabei eng an das politische Programm Hitlers an. Darin hieß es: Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen. Wir fordern aber auch Schutz des Volkes vor den Untüchtigen und Minderwertigen. In der Judenmission sehen wir eine schwere Gefahr für unser Volkstum. Sie ist das Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper. Die Heilige Schrift weiß auch etwas zu sagen von heiligem Zorn und sich Versagen der Liebe. Insbesondere ist die Eheschließung zwischen Deutschen und Juden zu verbieten. Diese Richtlinien der deutschen Christen errangen bei den preußischen Kirchenwahlen im November 1932 ein Drittel aller Sitze. Erst die massive Kritik der bekennenden Kirche um Pfarrer Niemöller und Bonhoeffer führte schließlich zu einer gemäßigten Version im Mai 1933. Selbst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dem damit verbundenen Holocaust lassen sich die Spuren der Ersatztheologie in Verbindung mit dem Antisemitismus immer wieder in der Kirche finden. 1984 schrieb der evangelische Pfarrer Schenk im Pfälzischen Pfarrerblatt: Die Christusgläubigen als Gemeinschaft der Heiligen und als die eine christliche Kirche ist an die Stelle des ehemals erwählten Gottesvolkes getreten. Während des Libanonkrieges 1982 in der Operation Frieden für Galiläa äußerte sich der evangelische Theologe Ulrich Schön aus Beirut folgendermaßen: Und es kommen theologische Gedanken gepaart mit Zorn, von dem ich nicht unglücklich wäre, wenn auch etwas göttlicher Zorn dabei wäre. Dieser in Anführungsstriche Frieden hat nichts mit dem Frieden zu tun, den die drei Schwesterreligionen Islam, Christentum und Judentum wollen. Sie sollten alle drei dem Staat Israel einen Prozess machen, wegen Diebstahl und wegen Entführung und Vergewaltigung eines Minderjährigen. Denn er hat den Namen des Volkes Gottes gestohlen und er hat etwas Junges, Zartes vergewaltigt, den Frieden. Und ich wünsche mir, dass ein unerwartetes Nebenprodukt dieses Krieges abfalle. Ein Todesstoß für allen christlich-theologischen Prozionismus.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus der Broschüre Ersatztheologie von Johannes Pflaum und Norbert Lied hörten Sie soeben in einem ersten Teil die Einleitung sowie den ersten Teil des ersten Kapitels.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.